12:22. Das Gespräch am Wochenende im RBB 24 Inforadio.
Mit Sabina Mattei, guten Tag. Der russische Überfall auf die Ukraine hat die deutsche Politik kräftig durchgeschüttelt. Der Krieg ist wieder der Vater aller Dinge. Das war auch vor 20 Jahren so, als Bundesregierung und Bundestag das Zentrum für internationale Friedenseinsätze, kurz ZIF, gründeten. Nach den Balkankriegen war klar geworden, dass Deutschland sich stärker weltweit im Konfliktmanagement engagieren muss, und zwar nicht nur militärisch, sondern auch mit zivilen Kräften. Aus Anlass dieses Jubiläums blickt 12:22 diesmal auf das ZIF und seine Arbeit. Dazu ist Almut Wieland-Karimi, die Direktorin des Zentrums, ins Studio gekommen. Guten Tag, Frau Dr. Wieland-Karimi, und herzlichen Glückwunsch zum 20. Bestehen Ihres Zentrums.
Guten Tag, Frau Mattei, und herzlichen Dank für die Glückwünsche.
Das ZIF führt den Frieden im Namen. In welche konkreten Kernaufgaben übersetzt sich das für das Zentrum?
Die konkreten Kernaufgaben sind tatsächlich Beiträge von zivilen Expertinnen und Experten. Und wie Sie schon eingangs gesagt haben, war die Ursprungsidee geboren auf dem Balkan bzw. den Krisen und Konflikten in den Balkanländern in den 90er Jahren. Und dort war vor allen Dingen die Frage, wie kann man, wenn es denn ein Friedensabkommen gibt, zum Beispiel das Dayton-Abkommen oder auch andere, wie kann man eigentlich monitoren, dass diese auch eingehalten werden? Das eine ist zunächst mal Sicherheit herzustellen, Kriegshandlungen einzustellen. Dafür ist offensichtlich nur das Militär zuständig oder auch in der Lage. Aber dann ist die Frage, sobald es eine Form von Waffenstillstandsabkommen gibt oder Friedensabkommen, wie kann man das dann auch wirklich nachhaltig machen? Also wie kann man Institutionen aufbauen im rechtsstaatlichen Bereich, aber auch im parlamentarischen Bereich? Wie monitort man so ein Waffenstillstandsabkommen? Und insofern ist unsere Hauptaufgabe, diese zivilen Beiträge zu leisten durch Personal, aber auch durch Analysen, durch Einsatzvorbereitung, durch eine internationale Vernetzung und viele Partnerschaften mit internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Gab es damals 2002 eigentlich Vorbilder für so ein Zentrum?
Nein, tatsächlich nicht. Sondern ich würde mal sagen, das Momentum ist entstanden, als auf einmal über 100 Monitore gebraucht wurden. Die sollten in den Kosovo geschickt werden über die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE. Und dann waren die Frage, wo kommen denn diese zivilen Menschen her, die unbewaffnet dorthin gehen und tatsächlich gucken, dass nicht weiter geschossen wird, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen und dass es auch die Räume dafür gibt, den Frieden zu schaffen. Und da sind relativ willkürlich, würde ich mal sagen, 100 Personen zusammengesammelt worden, die gut Englisch konnten, die meisten mit einem politikwissenschaftlichen Hintergrund. Und da hat Deutschland gesehen, das Auswärtige Amt, aber auch der Bundestag und der Gründungsdirektor, dass es doch hier einen großen Bedarf gibt, so etwas nachhaltig aufzubauen. Und Deutschland, das sich mehr im internationalen Krisenmanagement einsetzen wollte und sicherlich nicht immer sich auf das Militär fokussieren wollte, aufgrund unserer Geschichte gesagt hat, es wäre gut, ein ziviles Kompetenzzentrum zu haben. Und insofern wurde vor diesem Hintergrund das ZIF 2002 gegründet.
Wenn Sie so dieses Zivile jetzt betonen, das ZIF ist ja tatsächlich an das Auswärtige Amt angebunden. Wie passt es hinein in die Außenpolitik der Bundesrepublik?
Zum einen ist wichtig zu betonen, dass wir ja eine Gruppe sind von Menschen, die dazu beitragen können, woanders Frieden zu schaffen. Je nach Situation in einem Konflikt ist dort Gewalt ausgebrochen. Wie gesagt, können wir wenig machen. Dann ist es das Militär, in Deutschland die Bundeswehr. Wenn es um die innere Sicherheit geht, ist es die Polizei. Und wenn es um diesen nachhaltigen Aufbau geht, dann ist es sicherlich die Entwicklungszusammenarbeit. Und wir als Tochtergesellschaft vom Auswärtigen Amt, wir verstehen es so, dass wir eben diese zivile Perspektive einbringen, vor allem auch die Expertise, die Kompetenz, die in internationalen Organisationen tätig ist. Also die Diplomatie ist ja zwar auch in vielen internationalen Organisationen unterwegs, hat aber natürlich auch viele bilaterale Kontakte. Aber unsere Aufgabe ist ausgesprochen, einen Beitrag zu internationalen Einsätzen zu leisten. Das heißt, alle unsere Expertinnen und Experten arbeiten eben gemeinsam mit Menschen aus vielen anderen Nationen.
Warum ist das ZIF nicht Teil des Verteidigungsministeriums geworden? Es gibt ja auch zivile Missionen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Da könnte man ja dann auch sagen, es ist eigentlich ein sicherheitspolitisches Instrument.
Es ist eine außen- und sicherheitspolitische Agentur. Und wir arbeiten sehr stark in diesem vernetzten Ansatz. Das heißt, auch in unserer Einsatzvorbereitung trainieren wir häufig zusammen mit der Bundeswehr, mit der Polizei. Und wie ich eben schon beschrieben habe, gibt es eben diese Rollenaufteilung. Jeder hat bestimmte Kompetenzen. Die einen können die Sicherheit herstellen, die anderen sind für die innere Sicherheit zuständig. Wir sind eher für den Aufbau demokratischer Institutionen und auch für ein ziviles Monitoring zuständig. Und wenn es um Missionen der Europäischen Union geht, im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, da gibt es halt militärische Missionen und es gibt aber auch zivile Missionen. Und es gibt welche, die zivil-militärisch sind. Das heißt, wenn es um die militärischen Missionen geht, dann ist tatsächlich das Verteidigungsministerium zuständig, bei den zivilen das Außenministerium. Und wenn es dann eben um die konzeptionelle Zuarbeit und auch das Personal geht und die Einsatzvorbereitung, dann landet das im zivilen Bereich bei uns.
20 Jahre Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Zu Gast bei 1222 ist Almut Wieland-Karimi, Direktorin des ZIF. Frau Dr. Wieland-Karimi, Friedenseinsätze führt das ZIF bereits im Namen. Sie vermitteln, betreuen, bilden aber auch aus für humanitäre Einsätze und für Wahlbeobachtungen. Wie viele Experten haben Sie jetzt eigentlich in der Kartei?
Also nicht mehr so eine klassische Kartei, wie man sich das vorstellt, mit so kleinen Kärtchen, sondern es ist eine Datenbank. In dieser haben wir ca. 1400 Profile. Ein Teil dieser Profile sind diejenigen, die in Langzeiteinsätze gehen, will sagen ein Jahr und länger. Wir hatten sehr viele Menschen, die für uns in der Ukraine gearbeitet haben. Wir haben auch viele Menschen im Sahel, in Zentralasien, in Irak und anderswo. Ein Teil macht Wahlbeobachtungen. Im Jahr 2019 zum Beispiel waren über 400 Deutsche, zumeist auf ehrenamtlicher Basis, als Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter weltweit eingesetzt. Und ein Teil, würde ich mal sagen, sind so etwas wie eine schlummernde Reserve, die jetzt gerade in ihrem Berufs- und Karriereweg nicht so einen Einsatz machen wollen, aber das vielleicht zur späteren Zeit tun. Und dadurch, dass wir immer speziellere Profile suchen, zum Beispiel Leute, die Daten von Drohnen auswerten können und gleichzeitig russischsprachig sind oder französischsprachige Juristinnen, die beitragen können, eine neue Verfassung in einem fragilen Land zu schreiben. Dadurch, dass diese Expertise immer spezieller wird, rekrutieren wir auch immer mehr Menschen, sag ich mal, auf dem freien Markt, die noch nicht bei uns im Pool sind, aber die dort eine Perspektive bekommen.
Wer bewirbt sich denn dann bei Ihnen?
Ich glaube, die Motivation ist sehr unterschiedlich, weil sich der Einsatz als ziviler Experte oder ziviler Expertin als Berufsbild verfestigt hat, gibt es Menschen, die das als Beruf machen, als Karriere machen. Und dafür gibt es auch inzwischen gute Voraussetzungen, denn im Jahr 2017 hat der Deutsche Bundestag ein eigenes Gesetz für uns geschaffen, das sogenannte Sekundierungsgesetz, was uns halt erlaubt, Arbeitgeber von diesen Menschen zu sein mit den vollen sozialversicherungsrechtlichen Absicherungen, was natürlich die Attraktion, so einen Einsatz zu gehen, erhöht, beziehungsweise viel wichtiger die Absicherung, falls denn mal etwas passiert. Es gibt also Leute, die das, sagen wir mal, professioneller machen. Es gibt Menschen, die nach 20 Jahren in einem bestimmten Beruf als Journalistin, als Rechtsanwalt, als Richterin sich überlegen, dass sie gerne mal etwas anderes machen wollen, international in den Einsatz gehen. Die machen das für ein paar Jahre, gehen wieder zurück in ihren Beruf. Es gibt junge Leute, die das sehen, dass sozusagen einen modularen Berufsweg zu gehen im internationalen Bereich, dass es für sie spannend ist. Und wir haben auch viele ältere Menschen, sagen wir mal, die sehr viel Berufserfahrung haben und die diese nochmal zurückgeben möchten im internationalen Kontext. Also eine sehr durchwachsende Motivationslage.
Was muss man mitbringen, damit das ZIF diese Bewerber überhaupt tatsächlich in Betracht zieht?
Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die sind für uns, dass diese Menschen grundsätzlich einen akademischen Abschluss haben, dass sie Berufserfahrung haben. Das ist ja wichtig, wenn man international berät, muss man auch Erfahrung darin haben in dem Bereich, in dem man berät. Sicherlich sind Sprachkenntnisse sehr wichtig. Früher war es Englisch, aber heute ist es auch, wir suchen immer Portugiesisch zum Beispiel, Arabisch, Russisch, Französisch. Sind aber auch interkulturelle Kompetenzen, denn Sie müssen sich ja vorstellen, Sie arbeiten dann nicht in einem deutschen Büro, sondern Sie arbeiten zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt unter schwierigen klimatischen Bedingungen, mit sehr unterschiedlichen kulturellen Gepflogenheiten. Und da ist natürlich eine große Offenheit und auch sicherlich eine Adaptionsfähigkeit gefragt. Also es ist schon ein bestimmter Typus Mensch, der für solche Einsätze in Frage kommt und sind da sicherlich auch diese Menschen, die Lust haben, sowas zu machen.
Das CIF ist nun nicht einfach nur eine Vermittlungsagentur, sondern Sie müssen dieses Personal ja auch vorbereiten auf die Einsätze. Wie tun Sie das?
Ja, das ist zentral für uns, dass die Menschen, bevor sie in Einsatz gehen, ausgebildet sind. Wir haben ein eigenes Trainingsteam. Ein Grundbaustein ist ein sogenannter Grundkurs, wo man das ABC von Friedenseinsätzen lernt. Wie arbeiten die Vereinten Nationen? Wie arbeitet die Europäische Union? Wie arbeitet man mit Militär und Polizei zusammen und auch mit der Entwicklungszusammenarbeit? Was sind so Themen wie die Sicherheitsratsresolution 1325, also Frauen, Frieden und Sicherheit? Also wie guckt man besonders auf diese Perspektive? Was bedeutet der Klimawandel für Krisen und Konflikte weltweit? Das ist einmal so ein Grundkurs, den wir anbieten, den alle durchlaufen sollten. Dann haben wir ein Sicherheitstraining zusammen mit der Bundeswehr, weil die meisten Menschen ja an Orten arbeiten mit einer schwierigen Sicherheitslage. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Mogadischu in Somalia im Einsatz, gibt es immer wieder Beschuss. Das ist natürlich extrem wichtig, dass Sie wissen, wie Sie sich in so einer Situation auch verhalten. Auch Grundkenntnisse, sagen wir mal, in erster Hilfe. Aber es gibt auch viele Spezialisierungskurse und das machen wir nicht alleine, sondern zusammen mit vielen Partnern weltweit. Und wir bilden auch nicht nur Deutsche aus, sondern wir bilden eben auch viele andere Internationale mit aus in unseren Trainingskursen.
Friedenseinsätze, die OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine. Da war ein großes deutsches Beobachterkontingent bei dieser Mission, die seit März 2014 die Waffenruhe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten überwachen sollte. Das endete dann ja de facto mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Was hieß das für das CIF praktisch?
Das Ende der Mission nach 8 Jahren hieß, dass einer unserer größten Einsätze zu Ende gegangen ist. Wir haben in dieser Mission über 8 Jahre zuletzt 40 Monitore gehabt in der OSZE, dieser Sonderbeobachtungsmission, die das Minsker Abkommen beobachten sollte, beziehungsweise die Aufgabe war ja zu gucken, ob es wirklich einen Waffenstillstand gab. Und erschreckenderweise, der ist häufig bis zu 1000 Mal am Tag gebrochen worden von beiden Seiten. Und wir hatten eine zweite Mission in dem Land von der Europäischen Union. Die hat sich damit beschäftigt, der Ukraine zu helfen, rechtsstaatliche Organisationen aufzubauen, Korruption zu bekämpfen, eine gute Gerichtsbarkeit zu haben, eine gute Polizei zu haben. Und in der Mission hatten wir auch nochmal 15 Personen. Für uns bedeutete der 24. Februar dieses Jahres ganz konkret, dass all diese Personen zu evakuieren waren. Sie waren bis zuletzt vor Ort. Gott sei Dank sind alle unbeschadet, zumindest physisch, da rausgekommen. Aber es war natürlich eine sehr schwierige Aktion und ich glaube für den einen oder die anderen auch mit großen Belastungen verbunden. Denn es ging ja nicht nur darum, selber unbeschadet rauszukommen, sondern ist eben vieles nationales Personal ist in der Ukraine verblieben. Freunde, Freundinnen, die vor Ort waren, Leute haben ihre Wohnungen zurückgelassen. Und leider ist auch eben der eine oder die andere Person aus dieser Mission auch in Gefahr. Manche sind gefangen genommen worden und insofern ist diese Mission auf jeden Fall nicht gut zu Ende gegangen. Und wir sind jetzt dabei aufzuarbeiten, was das eigentlich heißt für so eine Mission. Was kann eine internationale Organisation in so einem Kontext leisten? Aber ich glaube, im Moment noch wichtiger, was könnten wir denn machen, wenn es tatsächlich zu Verhandlungen kommt, Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Wie könnten wir dazu beitragen, dass zumindest die aktiven Kriegshandlungen aufhören? Und wie könnten wir dann dazu beitragen, irgendeine Form von Waffenstillstand wiederum zu beobachten?
Gibt es denn dazu schon konkrete Überlegungen?
Dazu gibt es Überlegungen und ich sehe im Moment halt nicht, dass die beiden Seiten gewillt sind, wirklich über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Thema Friedensvermittlung, Friedensmediation. Und in der Fachsprache würde es heißen, der Moment ist noch nicht reif. Ich will sagen, beide Seiten erhoffen sich, dass durch weitere Kriegshandlungen sie entweder Teile aus der ukrainischen Sicht von ihrem Gebiet zurückerobern können oder aus russischer Sicht eben noch mehr Gebiete erobern können. Das heißt, beide erhoffen sich vom Krieg mehr Chancen als Risiken und sind insofern noch nicht wirklich bereit zu verhandeln. Zugleich, vor allen Dingen vermittelt von der Türkei, gibt es viele, viele Überlegungen, Vorschläge, wie so ein Waffenstillstand aussehen könnte, wer den beobachten könnte. Das heißt, hinter den Kulissen geschieht dort schon viel mit vielen Überlegungen und insofern überlegen natürlich auch wir, was wir mit unseren zivilen Kräften dort Sinnvolles beitragen könnten.
Ich möchte noch mal kurz auf die OSZE in diesem Zusammenhang zu sprechen kommen. Das Besondere an der OSZE ist ja, es ist eine Organisation, eine internationale Organisation, die, man sagt immer, von Vancouver bis Vladivostok im Grunde reicht. Auch Russland und die Staaten des ehemaligen Ostblocks sind alle dort vertreten. Was bedeutet das nun für die OSZE, dass ihre Mission so gescheitert ist?
Ich würde mal sagen, die OSZE ist ja offensichtlich nicht dafür verantwortlich, sondern Russland als ein Teilnahmestaat der OSZE hat, sagen wir mal, sich nicht mehr an die Abkommen gehalten und war auch nicht bereit, diese Mission zu verlängern. Es ist tatsächlich keine richtige internationale Organisation, sondern eigentlich eine permanente Konferenz. Insofern sprechen wir auch immer von Teilnahmestaaten, 56 an der Zahl. Es ist schon auch ein Wunder, wie lange die doch in vielen Einsätzen hat zusammenarbeiten können. Leider eben jetzt in der Ukraine nicht mehr. Nichtsdestotrotz hat die OSZE natürlich auch ein Mandat zu versuchen, bei Verhandlungen einen Beitrag zu leisten. Aber im Moment ist es schon eine schwierige Situation, weil eben Russland als ein Teilnahmestaat, einer der wichtigsten Teilnahmestaaten, eben diese Mission nicht mehr will und auch nicht, glaube ich, nicht sieht, welche Rolle die OSZE dort spielen könnte. Insofern ist die Zukunft der OSZE, würde ich mal sagen, offen. Auf der anderen Seite, vor 2014 haben das auch alle gesagt, dass man diese Organisation, dass sie eigentlich gar nicht mehr aktiv sein kann. Und es kam genau das Gegenteil. Aber das Ende der Mission war natürlich bitter.
Sie vermitteln ja auch viele Wahlbeobachter an die OSZE. Da hat die Organisation sich sehr stark etablieren können. Welchen Sinn und Zweck haben solche Beobachtungen heute noch?
Ja, die OSZE hat ein eigenes Büro für diese Wahlbeobachtungen. Das ist das Büro für demokratische Institutionen. Das sitzt in Warschau in Polen. Und es ist tatsächlich ein Instrument der internationalen Zusammenarbeit, ein Instrument der Völkerverständigung. Das heißt, Teilnahmestaaten laden die OSZE zu einer Beobachtung ein. Das hilft ihnen einmal, diese internationalen Kontakte zu pflegen. Das hilft ihnen aber auch, eine demokratische Institution wie Wahlen zu legitimieren, zu rechtfertigen. Und mir ist auch immer wichtig zu sagen, auch wenn es in Deutschland Wahlen gibt, dann gibt es auch internationale Wahlbeobachtung. Das nehmen wahrscheinlich viele Menschen nicht wahr. Aber so ist es. Und auch die OSZE hat uns schon viele Aufgaben in unsere Aufgabenlisten geschrieben, wie zum Beispiel mehr fairer Zugang für alle Parteien zu der Wahlwerbung. Es gab immer Kritik an der Parteienfinanzierung. Und insofern ist es einfach ein internationales Instrument, wie man besser kooperiert und wie man auch miteinander Vertrauen aufbaut. Zugleich ist es sicherlich so, dass der Multilateralismus oder auch demokratische Institutionen, die haben wahrscheinlich ihre goldenen Jahre hinter sich. Denn es gibt immer mehr Staaten, die eben nicht auf diese demokratischen Wahlen setzen. Das muss ich sagen, das ist schon keine gute Entwicklung.
Ein Beispiel dafür vielleicht die Wahlen in Ungarn im April dieses Jahres, wo formal am Wahltag alles in Ordnung war, aber der Wahlkampf selber zuvor nicht gerade nach den Regeln verlief, die man einer Demokratie unterstellt.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel oder ein trauriges Beispiel, wie man das auch sieht. Insofern so eine Wahlbeobachtung, die findet ja nicht nur an dem Tag selber statt. Also wer kann seine Stimme frei abgeben, sondern dann geht es auch sehr stark darum, wie die Wahlgesetzgebung aufgestellt ist, ob die wirklich demokratisch ist, ob es Möglichkeiten der Partizipation, der Bürgerbeteiligung gibt. Es geht aber auch darum, wie Geldflüsse stattfinden, ob die transparent gemacht werden. Es geht um die Frage der Kommunikation und Information. Es geht auch darum, wie staatliche Medien genutzt werden. Das heißt, so eine Wahlbeobachtung ist auch ein Vorgang, der Monate vorher vorbereitet wird und wo dann auch so ein Bericht, der hinterher verfasst wird, diesen ganzen Prozess einbezieht und nicht nur den Wahltag selber.
1222 mit Almut Wieland-Karimi, Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze, das jetzt 20 Jahre besteht. Ich möchte noch mal auf die Friedenseinsätze näher eingehen. Russlands Krieg in der Ukraine hat jetzt derzeit viel Aufmerksamkeit, aber die meisten Krisen und Kriege heutzutage, die finden ja nicht mehr zwischen Staaten statt, sondern innerhalb von zerfallenden Staaten und Gesellschaften. Was heißt das denn für Friedenseinsätze? Stellt es sie vor besondere oder andere als ursprünglich gedachte Ansprüche?
Es stellt uns vor andere Herausforderungen. Also die ersten Friedenseinsätze waren tatsächlich im Nahen Osten, wo bestimmte neu gezogene Grenzen beobachtet wurden. Das waren die klassischen Blauhelme. Da kennen wir, glaube ich, alle die Fotos, Soldaten mit blauen Helmen, die mit Fernrohren stehen irgendwo, um zu gucken, dass eine Grenze auch geachtet wird, nicht überschritten wird, illegal und so weiter.
Auf dem Golan gibt es immer noch solche UNO-Beobachter.
Genau, die gibt es immer noch. Die sind nach Jahrzehnten immer noch nicht abgeschafft. Leider, würde ich mal sagen, brauchen wir sie noch. Das ist aber inzwischen die absolute Ausnahme. Es gibt halt viele Staaten, ich nenne mal den Sahel, Mali, Niger, wo es natürlich einmal regionale Probleme gibt, wo es aber auch innerhalb der Staaten halt viele Konflikte gibt. Also wo zum Beispiel islamistische, gewaltbereite Akteure gegen die Regierung vorgehen, wo es Abspaltungstendenzen gibt, wo es Menschenschmuggel gibt, wo die Verfassung nicht eingehalten wird, wo keine Wahlen stattfinden. Das macht es sehr viel schwieriger für so eine internationale Mission. Ich glaube, eine der Grundprobleme ist ein Konfliktstaat, zum Beispiel Mali. Der fordert ja so einen Friedenseinsatz an. Das heißt, der ist Gastgeber von so einem Einsatz. Und in Mali zum Beispiel haben wir jetzt ein Regime an der Macht, was, glaube ich, gar nicht so begeistert ist, diese internationalen Einsätze dort zu haben und sich eigentlich lieber bilateral überlegt, wer in diesem Land ihnen zur Seite stehen sollte, wie zum Beispiel die russische Wagner-Gruppe, eine Sicherheitsgruppe, eine Form von Privatarmee, aber eben weniger ein internationaler Einsatz. Was es aber für die internationale Gemeinschaft und, sagen wir mal, die multilaterale Zusammenarbeit sehr viel schwieriger macht. Denn Grundvoraussetzung ist natürlich die Kooperation mit dem Konfliktland. Und wenn das nicht möchte, dass ein internationaler Einsatz kommt, dann wird das sehr schwierig. Und zugleich ist ja auch ein Auftrag der internationalen Gemeinschaft, Menschen eben auch zu schützen und je nachdem auch für ihren eigenen Regierungen zu schützen.
Das ist ja eine Schwierigkeit, die sich bei einem anderen Einsatz gezeigt hat, den Sie bereits genannt haben und den Sie übrigens auch gut kennen, nämlich in Afghanistan. Sind denn diese Konzepte, die in Mandaten für Friedenseinsätze vorgegeben werden, überhaupt realistisch? In Afghanistan war ja auch von Rechtsstaatlichkeit, guter Regierung, Gerechtigkeit und so weiter die Rede, aber die Arbeit daran ist gescheitert.
Ich würde mal sagen, der Abzug und die Art und Weise, wie die internationalen Truppen dort abgezogen sind und wie die Taliban die Machtübernahme gestaltet haben, das war sicherlich ein Desaster. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass alle Ansätze dort gescheitert sind. Es hat ja doch, in den 20 Jahren ist ja doch viel an Institutionen aufgebaut worden. Es haben mehrmals Wahlen stattgefunden. Es sind Millionen von Kindern zur Schule gegangen, darunter Millionen von Mädchen, die in diesen 20 Jahren eine Schulausbildung genossen haben, eine Universitätsausbildung genossen haben. Es hat relativ viele Freiheiten gegeben, Afghanistan ist interessanterweise ein Land mit einer der größten Pressefreiheiten gewesen, sagen wir in einem Land des globalen Südens. Insofern ist sicherlich nicht alles gescheitert. Aber worauf Sie anspielen und wo ich Ihnen zustimmen würde, ist, das Erwartungsmanagement war falsch. In einem der am wenigsten entwickelten Ländern auf der Erde, wie Afghanistan vor 20 Jahren zu versprechen, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Frauenrechte, ökonomische Entwicklung und alle möglichen anderen Dinge zu bringen, war einfach unrealistisch. Was mich am meisten betrübt dabei ist die Art und Weise, wie die internationale Gemeinschaft das Land verlassen hat, nämlich ohne eine Transition zu planen. Das ist, sagen wir mal, der Klassiker. Man ist in einem Land, man sieht, dass der Einsatz umgesetzt worden ist oder man nicht weiteres erreichen kann. Dann wird der Abgang oder der Abzug geplant, die Exit-Strategie in unseren Worten. Die hat es zu Afghanistan nie richtig gegeben, sondern es war einfach eine bilaterale Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban ohne die Beteiligung der afghanischen Regierung, ohne die wirkliche Beteiligung der anderen NATO-Partner, ohne die Beteiligung der Regionalstaaten, der afghanischen Zivilgesellschaft. Und dieses sogenannte Doha-Abkommen von 2020 war einfach eine ganz schlechte Grundlage, um seinen Einsatz zu beenden. Und deswegen ist es auch in einem Desaster geendet.
Sie haben vorhin die Fortschritte, die in Afghanistan unzweifelhaft erzielt worden sind, innerhalb von 20 Jahren nochmal unterstrichen. Aber ist es nicht eben doch der Umstand, dass Afghanistan so schnell an die Taliban zurückfallen konnte? Ist das nicht doch ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung diese Fortschritte gar nicht so wertgeschätzt hat?
Ich weiß gar nicht, ob jemand die Bevölkerung gefragt hat, ob die jetzt zustimmt oder nicht. Zugleich glaube ich, dass eben in einem Land wie in Afghanistan, wo eben noch 80% der Bevölkerung auf dem Land lebt, das ist noch ein sehr hoher Anteil, die Zustimmung zu den Taliban relativ groß war. Und aus meiner Sicht handelt es sich gewissermaßen um ein State-Building-Dilemma. Das ist wirklich eine große Herausforderung in unserem Arbeitsfeld. Wir suchen uns ja als internationale Gemeinschaft, ob UN, EU, NATO und so weiter, Partner in einem Land. Und das sind Partner, die sich bis zu einem gewissen Grad zu ähnlichen Werten, wie wir bekennen, oder auch zu denselben Werten. Also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Das sind dann unsere Partner in einem Land. Und gleichzeitig müssen diese Partner aber natürlich ihre Bevölkerung mitnehmen und davon überzeugen. Weil das ist ihr Auftrag. Und das hat zum Beispiel in Afghanistan wirklich nicht gut funktioniert. Also zum einen waren, glaube ich, diese Partner längst nicht so demokratisch und antikorrupt, wie wir uns das gewünscht hätten. Zum anderen aber hat sie eben die Bevölkerung nicht mitnehmen können oder ein Gros der Bevölkerung. Insofern sind dann auch die Truppen so schnell gestürzt. Und das ist ein riesiges Problem und das wird uns auch in Zukunft sehr stark betreffen. Wir gehen davon aus, dass unsere demokratischen Werte etwas sind, worüber sich viele Länder freuen. Und das ändert sich aber auch stark. Also wenn man sich diese Indexe anguckt zur Demokratie, dann gehen die stark zurück. Und es gibt eben auch alternative Regierungsformen. Und insofern werden wir wahrscheinlich weniger in Zukunft für demokratisch funktionierende Institutionen arbeiten, sondern einfach für funktionierende Regierungsführung. Und dann nach einer Definition der jeweiligen Regierung, was auf welcher Grundlage das denn geschieht. Und das muss nicht unbedingt eine demokratische Verfassung sein.
Es wird sicherlich schwer sein für den Westen, für Organisationen hier auch, Regierungen hier auch das anzuerkennen, oder?
Das ist schwer, aber ich glaube, wir sehen alle, es gibt ja diese tektonischen Machtverschiebungen. Und wenn Sie früher Diskussionen in New York bei den Vereinten Nationen verfolgt hätten, wenn immer es darum ging, den Multilateralismus hochzuhalten, dann waren das die westlichen Mächte. Das hat sich total geändert. Es sind China und Russland, die dort von Multilateralismus sprechen. Es ist China, was immer mehr an diesen internationalen Friedenseinsätzen teilnimmt. Die vier von UN-Unterorganisationen leiten, also Chinesinnen und Chinesen. Das hat sich massiv geändert in den letzten Jahren. Das ist sicherlich für uns ein bisschen schwer, das anzuerkennen, aber das ist, glaube ich, das, wohin die Welt sich auch bewegt.
12:22 mit Almut Wieland-Karimi, der Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Ich möchte zum Schluss noch mal auf Deutschland gucken. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Ampelregierung ist von einer auf Frieden ausgerichteten Außenpolitik die Rede. Aber nicht, da wird nicht so richtig ausgekleidet, wie die aussehen soll. Wie bewerten Sie das?
Ich bewerte das so, dass für unsere Sicherheit hier in Deutschland, aber auch für uns als internationaler Partner, ist natürlich zentral ist, dass es Frieden nicht nur in Deutschland gibt. Und da ist auch der gesellschaftliche Frieden mit gemeint, sondern dass es auch eben auch international Frieden gibt. Denn wir sehen ja jetzt durch den Krieg Russlands in der Ukraine, was das auch bewirkt. Das sind ja nicht nur schreckliche Opfer auf beiden Seiten unter den Soldaten, Millionen Flüchtlinge auf der ukrainischen Seite, sondern es bewirkt eben so viel mehr, weil die Welt so global ist oder globalisiert ist und alles mit allem mehr oder minder zusammenhängt. Also es bewirkt eben auch eine enorme Unsicherheit, was die Ernährung angeht. Russland und Ukraine als 30% der Exporteure von Weizen weltweit. Es bewirkt, dass über 300 Millionen inzwischen an Hunger leiden. Es bewirkt, dass wir uns weniger mit dem Klimaschutz oder Klimawandel beschäftigen können, weil wir auf einmal wieder auf unsere fossilen Energieträger zurückgreifen müssen. Das heißt, sich für Frieden einzusetzen, ist ein im ureigensten deutschen Interesse. Und zugleich ist es natürlich auch ein Wert, den wir verkörpern. Und ich glaube, wenn ich den Koalitionsvertrag richtig gelesen habe, geht es eben um eine Balance darum zu sagen, ja, wir müssen mehr in unsere, sagen wir, harte Sicherheit investieren. Stichwort Zeitenwende, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Wir müssen aber eben auch in die anderen Instrumente, die zivilen, die Entwicklungspolitik, die humanitären Einsätze und so weiter investieren. Insofern habe ich diesen Vertrag so gelesen. Und natürlich als Zentrum für Friedenseinsätze habe ich den mit Begeisterung so gelesen, dass der auch sagen will, dass wir Unterstützung für unser Mandat bekommen und auch mehr Mittel, um unsere Aufträge durchzuführen.
Ist es nicht eigentlich auch nötig, stärker einen Dialog mit der Bevölkerung zu führen? Ich meine, vielen Deutschen ist doch vermutlich erst mit diesem Ukraine-Krieg klar geworden, dass Konflikte Folgen für das eigene Leben haben können. Also wir sehen es, Sie haben es ja auch gesagt, in der Energiepolitik zum Beispiel, in der Verteidigungspolitik, natürlich in der Außenpolitik. So müsste man das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger nicht viel mehr schärfen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Auftrag, der immer an uns alle geht, also geht an die Medien, aber auch an Organisationen wie das CIF, die Außenpolitik. Ich sehe es als wichtiges Thema für uns, besser zu vermitteln, was wir weltweit machen, warum wir das machen, warum es für Relevanz nicht nur, sagen wir mal, eine Berliner Blase ist, sondern eigentlich für alle Bürgerinnen und Bürger, warum es auch für das Leben jedes Einzelnen relevant ist und warum es da wichtig ist, sagen wir mal, in einem Strang zu ziehen. Und in diesem Koalitionsvertrag ist ja auch davon die Rede, dass eine nationale Sicherheitsstrategie entwickelt werden soll. Wir finden, es sollte eine Friedens- und Sicherheitsstrategie sein und glauben auch, dass es der Bevölkerung noch einfacher zu erklären ist, dass es eben nicht nur um unsere Sicherheit geht, sondern eben auch um Frieden in diesem Land. Und dass wir ja keine Mauer mehr um Deutschland, um Europa bauen können, sondern dass eben es inzwischen in dieser Welt so ist, wenn es Krieg im Sahel gibt, in Westafrika gibt oder in Zentralasien oder sonst wo, mittelbar sind wir davon inzwischen immer alle betroffen. Und ich glaube, die Pandemie war tatsächlich ein Augenöffner für uns alle, zu verstehen, dass das eben immer weltweite Probleme sind. Und insofern uns es auch nicht nur hilft, es ist wichtig, unsere eigene Bevölkerung zu impfen, aber das nützt uns nicht, wenn die Pandemie in anderen Ländern weiter tobt. Und insofern gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, es ist unser Auftrag, das besser zu erklären.
Nochmal kurz zum Schluss der Blick auf das CIF selber. Die Einsätze, für die Sie Personal vermitteln, die entwickeln sich ja auch konzeptionell ständig fort. Wie geht das CIF darauf ein? Welche Themen stehen für Sie derzeit im Vordergrund?
Ja, wir versuchen halt so einen ganzheitlichen Einsatz zu fahren. Also wir haben auch ein Analyseteam, was jetzt sehr anwendungsbezogen, praxisbezogen sich anguckt, was in diesen Mandaten steht, was auch dabei mitwirkt, wie die weiterentwickelt werden müssen und was dann das auch versucht, sagen wir, für uns selber gleich praktisch im nächsten Schritt umzusetzen. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Wir haben ja auch eine neue Klima-Außenpolitik. Und wir sehen, dass in 80% der Kriege und Konflikte weltweit der Klimawandel eine massive Rolle spielt. Dürren, Brände, Wassermangel und so weiter und so fort. Das heißt, wir analysieren jetzt, wie man diese Klimaschäden und Auswirkungen bzw. was man dagegen machen kann, wie die mit in die Mandate von internationalen Missionen kommen. Gleichzeitig haben wir ein Training entwickelt für solche Klimaexpertinnen und Experten und entsenden die eben auch in Einsätze. Das wäre ein konkretes Beispiel.
Das CIF feiert jetzt sein 20-jähriges Bestehen. Wo sehen Sie dieses Zentrum am 30. Jubiläum?
Hoffentlich weiterhin gesund und munter mit vielen Aufträgen. Und es ist ja ein bisschen traurig zu sagen, dass ich mir viele Aufträge erhoffe. Ich erhoffe mir aber nicht, dass der Trend so weitergeht, dass es immer mehr Konflikte gibt, vor allen Dingen innerstaatliche Konflikte, sondern ich erhoffe mir, dass wir, glaube ich, in einer anderen Dimension dazu beitragen können, dass es einen besseren internationalen Zusammenhalt gibt. Und ich glaube, eine große Herausforderung wird wirklich sein, dass die internationalen Organisationen weiter bestehen können und auf der operativen Ebene auch zusammenarbeiten. Das heißt, ich glaube, das CIF wird in 10 Jahren noch mehr zu tun haben, als es schon heute zu tun hat. Und ich glaube, dass wahrscheinlich viele sagen werden, dass es klug war, so ein Kompetenzzentrum auch auszugründen und als eigene Kompetenzorganisation zu haben. Und es gibt eben viele Länder auf der Welt, die uns darum auch beneiden.
Vielen Dank, Frau Dr. Wieland-Karimi. 20 Jahre Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Was das CIF leistet, wie es in die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland hineinpasst, darum ging es diesmal bei 1222. Das Gespräch mit Almut Wieland-Karimi, der Leiterin des CIF, finden Sie auf unserer Homepage rbb24inforadio.de oder Sie abonnieren es kostenlos in der ARD Audiothek in der Rubrik Debatte.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.